Was ich gehört habe, was der Frage, was ist der Code zum Beispiel, ja. Aber generell, sie scheinen unzufrieden zu sein mit Baudrillard gewissermaßen.
Ja, also er hat schon...
Und das wäre meine Frage.
Ja, genau, also weil er einfach erscheint selber irgendwie so, also sich nach irgendeiner Art von Ordnung zu sehen. Ja, also er stellt irgendwie fest, irgendwie ist es total chaotisch bei uns und versucht es irgendwie festzumachen, begreift aber, dass er irgendwie ohne jede Referenz ist und er sehnt sich so danach. Das hat so was Meckeriges die ganze Zeit und so was Passives auch. Also er versucht gar nicht selber da einen Ansatz zu finden oder so, damit anders umzugehen. Und ich glaube, so Kollegen, die haben das ja schon viel früher gemacht. Also die Situationisten oder sowas, die haben ja versucht, irgendwie was dagegen zu tun und irgendwie so dagegen zu agieren. Und er scheint eher so der Typ, der das so feststellt und ja, dann lieber eine Flasche Wein aufmacht oder so und das dann irgendwie so erträgt. Und der bietet dir, also so der einzige Ausweg scheint für ihn so der Opferzoo zu sein. Das ist auch so der Umschlag des Buches, ist hier der Selbstmord von Kleopatra, ein Gemälde von Guido Gagnacchi oder sowas, 1600, also im 17. Jahrhundert oder so ist das entstanden. Und das ist wirklich das Einzige, was er irgendwie zu sagen hat zu dieser ganzen Analyse. Das finde ich irgendwie... ein bisschen traurig, also dafür, dass er sich noch nicht mal selbst umgebracht hat. Also, weiß nicht.
Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, freut er sich mit der Gesundheit.
Nee, ist ja auch okay, aber ich finde es irgendwie so, also mich erstaunt, dass er so in dieser Passivität verharrt und dass er irgendwie halt so Riesenwälzer schreibt, die auch nicht gerade unbedingt immer spaßig sind zu lesen, also die bestimmt einiges an Euphorie auch bieten oder so, aber ich finde das sehr merkwürdig.
Aber Sie sagen, im Unterschied zu Situationisten will er nicht dagegen vorzugehen oder dagegen etwas zu tun. Und so taucht bei mir sofort die Frage auf, wogegen eigentlich? Was ist schlecht? Also ich meine, er beschreibt was und warum soll man dagegen überhaupt vorgehen? Vielleicht ist es gut.
Ja, aber er scheint sich aber nach irgendeiner Art von Ordnung zu sehnen, sozusagen, die muss doch da sein, die muss ich doch
Ach, nach erkennen. Ordnung? Hä?
Also er scheint, also er stellt fest, dass heute alles total referenzlos ist, dass es eben diese Ordnung, so wie sie früher mal da war, und er gibt ja ganz am Anfang dieses Beispiel von Saussure, also wo er einfach dieses Sprachsystem erklärt, ne? Und da sagt er ja irgendwie, dass diese beiden Dimensionen, die Saussure da beschrieben hat, dass eine davon wegfällt. Ne?
Also die Semantik.
Ja, genau. Und
die Bedeutung.
Und das ist ja irgendwie so die Grundfigur einfach von ihm die ganze Zeit. Ist es was weggefallen? Hilfe, ist es was weggefallen? Und wo ist es hingefallen? Ne? Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass er sich die ganze Zeit danach sehnt, das irgendwie wiederzufinden. Und er kann es aber nicht
aber mit greifen. Aber mit Ordnung hat das nichts zu tun. Das heißt... auch wenn die Bedeutung wegfällt und die Semantik wegfällt, die Ordnung bleibt. Ja, was er beschreibt, ist die Ordnung. Ja. Das ist sozusagen ein Spiel der Signifikanten, ein Spiel der Zeichen. Dieses Spiel bleibt, das ist schon ein ordentliches Spiel.
Ja, ja klar, also es ist ja auch eben diese Doppeldeutigkeit, also dass eben einerseits das System da ist und auch wiederum nicht da ist oder so.
Nee, was weg ist für ihn, das ist eben diese Bedeutung. Das ist eben diese Signifikation,
ist
die Bedeutung. Das ist weg. Und die Ordnung bleibt aber. Mhm. Die Ordnung bleibt schon, würde ich schon sagen. Die Ordnung bleibt. Also die Ordnung fehlt nicht. Na gut, aber wenn diese Semantik und wenn diese Bedeutung verloren ging. Da war ja eigentlich, was ist passiert?
Das sagt er nicht. Das fragt er, also er beschreibt das hier, er sagt, also er fängt ja mit Saussure hier an und dann sagt er, mh, dann sagt er, dass es eine Revolution gab, eine Revolution des Werts selbst. Aber also ich habe nicht verstanden, was er da wirklich genau mit meint. Also wann diese Revolution genau passiert ist.
Ja. Aber wie bezieht er sich auf diese Assoziation? Ja, was sagt er zu Assoziation?
Soll ich das vorlesen?
Nochmal? Ja.
Ja? Das ist direkt der Anfang des Buches auch. Saussure gab dem Austausch der sprachlichen Ausdrücke zwei Dimensionen, indem er sie mit dem Geld verglich. Ein Geldstück muss sich gegen ein wirkliches Gut von einigem Wert austauschen lassen, es muss sich aber auch in Beziehung zu allen anderen Ausdrücken des Geldsystems setzen lassen. Diesem zweiten Aspekt behielt er mehr und mehr den Begriff des Werts vor, der Beziehbarkeit aller Ausdrücke aufeinander, die dem Gesamtsystem innewohnt und sich aus distinktiven Oppositionen herleitet. Im Gegensatz zu anderen möglichen Definitionen des Werts, der Beziehung jedes Ausdrucks auf das, was er bezeichnet, des Signifikanten auf sein Signifikat, so wie sich ein Geldstück auf das bezieht, was man im Austausch dafür erhalten kann.
Ja, eben. Das heißt, das ist die Revolution, ja, schon bei Saussure, in gewissem Maße. Ja, das heißt, wir können zunächst einmal mit dem Wort so vorgehen, dass wir sagen, irgendwelche Worte, das heißt, ich weiß nicht, die Kuh, ja, nicht wahr? Wenn man sich fragt, was ist das, wie definiert sich das Wort, dann bezieht sich dieses Wort, wir beziehen dieses Wort auf die Kuh, auf einen realen Gegenstand und sagen, das ist die Bedeutung, das Wort definiert sich dadurch, dass dieses Wort fähig ist und imstande ist. Diesen Gegenstand zu bezeichnen. Und dann kommt Saussure und sagt, das ist eine merkwürdige Erklärung. Es ist eine merkwürdige Erklärung, die ist zwar generell so akzeptiert, aber sie ist merkwürdig, weil man merkt nicht, inwiefern die Zusammenstellung der Buchstaben in dem Wort Q zu einem realen Q in eine Verbindung gebracht werden können. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel die Q abbildet, da kann man sagen, es gibt eine gewisse Topologie oder Topografie, ich weiß nicht, das Zeichen. Das sieht ein bisschen so wie Q aus. Ja. Aber kann man sagen, dass das Wort Q in irgendwelchen Sinne so aussieht wie die Q selbst? Übrigens, es gibt ja oder es gab ja auch Autoren, die das auch behauptet haben. Das muss man auch nicht vergessen. Dass alle Worte in ihrer Struktur selbst bestimmte Eigenschaften des Bezeichnenden enthalten. Nun, Saussure aber sagt, das ist nicht der Fall. Er sieht einfach nicht eine Verbindung. Ja, das heißt, wenn wir sagen, das Wort Q bezeichnet Q und dadurch erklärt sich das Wort, dann müssen wir doch auf eine gewisse Eigenschaft aufmerksam machen, die den Gegenstand mit der Bezeichnung verbindet. Und zwar so, dass diese Verbindung auch klar wird. Und da sagt er, diese Verbindung ist nicht klar. Man kann das wirklich nicht feststellen. Und in verschiedenen Sprachen bezeichnen sehr unterschiedliche Worte, diese Amaku, ja, nicht wahr? Und jedes Mal taucht die gleiche Schwierigkeit auf. Und das heißt, sagt er, wenn es aber so ist, wenn diese Verbindung praktisch keine ist, oder keine nachweisbare, eine verständliche Verbindung, dann muss es so sein, dass das Wort Q irgendwie anders definiert werden muss, als durch die Bezeichnung. Oder das ist eine Fähigkeit, die reale Q zu bezeichnen. Und dann sagt er, die Worte unterscheiden sich nur im System der Sprache und dann ist es absolut irrelevant, ob dieses bestimmte Wort zum Beispiel Kuh benutzt und der andere Wort zum Beispiel Hund benutzt eben halt Hund. Ja? Wir können das umtauschen und sagen, Hund benutzt Kuh, bezeichnet Kuh und Kuh bezeichnet Hund. Ja? Nicht wahr? Und es ändert sich in der Sprache überhaupt nichts, es ändert in der Welt nichts, es ändert nirgendwo nichts. Ja? Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein System der Unterscheidung, ein System der Sprache, auf der anderen Seite haben wir die Welt. Und wie wir diese Elemente mit der Welt verbinden, ist ja eine reine Konvention. Ja, das hat sozusagen, das hat keine Substanz. Ist das so, das kann man dann sagen, wir brauchen diese Bedeutung im Grunde gar nicht. Mhm. Ja, das heißt, wenn die Form und die Bedeutung, die Bedeutung ist im Sinne des Funktionierens ja, in der Sprache, wenn alle Eigenschaften vom Wort Kuh, von der Kuh selbst, gar nicht abhängig sind, und es ist völlig egal, ob mit dem Wort Kuh bezeichnet wird oder Hund, dann müssen wir zum Schluss kommen, dass wir die Kuh gar nicht brauchen, überhaupt die Welt gar nicht brauchen, um das System der Sprache überhaupt zu erklären. Ganz im Gegenteil aber, brauchen wir die Sprache, um die Welt zu erklären. Weil die Welt sonst zeigt sich uns nicht. Ja, das heißt, die Welt ist eine Funktion der Sprache und nicht die Sprache ist eine Bezeichnung der Welt. Und das ist die Revolution. Das heißt, die Revolution besteht darin, dass im ersten Gang man sagt, die Welt ist nur etwas, was angehängt ist an die Sprache. Und dann sagt man, man brauchte die Welt überhaupt nicht. Die Sprache ist im Grunde selbst genügsam. Und das macht schon Saussure. Und das ist
praktisch die Grundfigur dieser
Entwicklung. Ja, das ist die Grundfigur dieses Verlustes der Bedeutung. Ja, das heißt, die Bedeutung geht dann verloren, wenn wir verstehen, dass wir nicht imstande sind, eine wesentliche, substanzielle, nachweisbare Verbindung zwischen dem Wort auf der einen Seite und dem bezeichnenden Objekt auf der anderen Seite herzustellen, wenn wir feststellen, dass diese Bezeichnung für das Funktionieren des Wortes, seine Form und seine Benutzung in der Sprache im Grunde keine Relevanz, keine Bedeutung hat. Ist es so, dann sagen wir, das scheint sehr wichtig zu sein, diese Funktion zu bezeichnen, ist im Grunde aber, weiß ich, als überflüssig. Wir brauchen es nicht. Und so verschwindet das alles. Nun, Baudrillard hat angefangen als Marxist. Als wirklich ein sehr orthodoxer Marxist. Und das heißt, primär denkt er nicht in Begriffen der Sprache, sondern primär denkt er in Begriffen Geld, Ware, Geld, Dinge. Und dann stellt er sofort die Analogie und sagt, mit dem Geld ist es genauso, und das hat auch Marx erklärt, irgendwann. Es scheint nur, dass wir das Geld brauchen, um gewisse Dinge zu kaufen und sie zu benutzen. Es ist aber, ich habe das versucht zu erklären, illusionär. Eigentlich, diese Dinge, die wir angeblich benutzen, benutzen wir nur, um den Prozess der Verwertung und Geldlauf wieder fortzuschreiben. Und das bedeutet, dass wir im Endeffekt auch von diesen ganzen Gegenständen und abstrahieren können und bei den Werten bleiben können. Und diese Werte, diese Geldwerte, sind Differenzwerte. Und genauso ist es zwischen einem Wert, das heißt 20 Dollar, und den Dingen, die für diesen Wert, also für diese 20 Dollar gekauft werden können, gekauft werden müssen, besteht kein nachweisbarer Zusammenhang. Ja, wir haben also eine Analogie zwischen Geld auf der einen Seite, Sprache auf der anderen Seite. Bei beiden ist es so, dass wir den ganzen Geldverkehr, den ganzen Sprachverkehr beschreiben können, ziemlich vollständig, ja, ohne je die Tatsache überhaupt zu gebrauchen, dass für dieses Geld etwas gekauft werden kann oder was das Gleiche ist, bestimmte Worte, bestimmte Objekte bezeichnen müssen oder können oder sollen. Und jetzt, said all that, ich frage mich, wie kann man dagegen vorzugehen? Ja, das ist die Frage. Das heißt, wir haben mit diesem Verlust nicht etwas zu tun, was uns irgendwann irgendwie angetan wurde. Es ist nicht so, dass wir zunächst einmal diese Bedeutung hatten und dann verloren haben, ja, weil er uns diese Bedeutung jemand genommen hat, ja, sondern dieses Verbrechen sozusagen, Urverbrechen, ja, des Bedeutungsverlustes, dieses Urverbrechen ist unauffindbar, es gibt keinen Verbrecher. Wie kann man dagegen vorgehen? Ja? Das ist die Frage, weil es scheint, dass dieser Verlust der Bedeutung konstitutiv ist und unabwendbar für unser Denken. Es ist kein Gegenstand des Kampfes oder des Streites. Es ist eine Feststellung. Mhm. Ja.
Aber es gibt ja doch Gesellschaften, irgendwie, die diese Bedeutung eben nicht verloren haben.
Ja. Es gibt die Gesellschaften, die denken, dass sie das nicht verloren haben. Das schon. Ja. Aber diese Gesellschaften benutzen auch Sprache, benutzen auch Geldsysteme. Sie glauben vielleicht daran, dass sie damit etwas aussagen und dass sie damit irgendetwas bezahlen, was sie brauchen. Das schon.
Es gibt ja noch Gesellschaften, die keine Geldsysteme haben.
Nein, sowas gibt es ja nicht. Doch. Nein, sie tauschen die Frauen dann aus. Ja, sehen Sie.
Die Aborigines tauschen die Frauen aus?
Ja.
Die Aborigines
total, tauschen die Frauen aus. Und nicht nur tauschen die Frauen aus, sondern sie tauschen viel, viel radikaler als wir. Weil das Problem ist, dass es gibt viel mehr Frauen zum Austausch. Deswegen sind sie Geld. Der Urgeld sind die Frauen. Mhm. Weil sie müssen ausgetauscht werden wegen der viel schärferen Inzestverboten in der primitiven Gesellschaften. Das heißt, man kann unter seinen eigenen Bekannten mit viel weniger oder fast keiner Frau schlafen, weil sie alle tabu sind, mehr oder weniger, weil sie mehr oder weniger zu irgendwelchen Fratrien oder Gruppen gehören, die tabuisiert sind. Zum Beispiel unter, glaube ich, 17 Varianten von Bekannten, von einem meiner bekannten Frauen, ja, in einer aborigen Gesellschaft sind nur drei Sorten Frauen, sagen wir so, verfügbar. Und das ist so 1% oder so. Alle anderen Frauen müssen ausgetauscht werden. Das heißt, er muss diese Frau bringen zu jemandem anderen, der darf sie heiraten und von ihm andere Frauen bekommen, die er heiraten darf. Ja? Und das geht hart. Geschäft ist absolut hart. Ja? Das heißt, es ist ein absolutes Äquivalent. Wenn man zum Beispiel Frauen gibt und keine Frauen will, ja, dann kriegt er für seine Frauen so viel Essen oder ich weiß nicht, so viel Schätze und so.
Und das ist also wirklich auch in der Gesellschaft so hart, oder sehen wir das nur so hart, weil das bei uns praktisch nicht gemacht wird?
Nee, das ist tatsächlich hart. Das ist tatsächlich.
Gibt es ja so Berichte irgendwie so, was es
ist? Naja, absolut, das ist ja sehr, sehr gut beschrieben alles. Ja, ja. Und das.
Sind Sie, wissen Sie wo? Weil es wird mich interessieren.
Ja, ja, das gibt ja ein Essay darüber von diesem, wie heißt das, Klasowski. Le Monet Vivant, das ist gerade vor 2 oder 3 Jahren ins Deutsche übersetzt, das ist ja das lebende Geld, ja, ich weiß nicht, wie ist es auf Deutsch übersetzt. Und, aber es gibt klassische Beschreibungen von Lévi-Strauss, ja, wo das alles sehr, sehr genau, dieser Frauenaustausch beschrieben wird. Und der Frauenaustausch wegen dem Inzestverbot ist sozusagen die Grundlage überhaupt des Tauschsystems generell und des Geldsystems generell. Das ist so eine, das ist der Punkt, wo freudianische Theorie, also der Freud generell mit Marx identisch werden. Ja? Das heißt, bei einer gewissen Lektüre der Kultur, es gibt so einen Zusammenhang zwischen Inzestverbot auf der einen Seite, also Oedipus-Komplex auf der einen Seite, nur sehr erweiterte Form, und Tausch als Gesetz der Ökonomie auf der anderen Seite. Das heißt, weil wir Inzestverbot haben, das heißt Ödipuskomplex haben, das heißt ödipale Situation haben, sind wir dazu gezwungen auszutauschen. Und sind wir gezwungen auszutauschen, sind wir unter marxistischer Analyse sozusagen. Das ist der Punkt, wo freudianische marxistische Analyse strukturell identisch wäre. Ja, das ist die Einheit zwischen Inzestverbot und Tausch der Frauen.
Und gibt es wirklich keine Gesellschaften, also wo es dieses Inzestverbot nicht gibt?
Nein, interessanterweise, es gibt diese Gesellschaften nicht. Ganz im Gegenteil. Der Inzestverbot wird mit der Zeit abgeschwächt. Es gibt ja interessant, es gibt keine Gesellschaften, aber es gibt signifikante Ausnahmen. Das heißt, Inzestgebot. Wie wir wissen, sind sozusagen diejenigen, die sakral sind, zum Beispiel Könige oder Priester, die müssen ja praktisch alle Tabuverbote übertreten. Ja, das heißt, wenn der normale Sterbliche keine Chance hat, seine Schwester zu heiraten, muss das zum Beispiel persische Sonnenkönig tun. Ja? Er darf mit keiner anderen Frau sich nehmen als seine Schwester. Und das heißt, sozusagen eine sakrale Persönlichkeit ist auch grundsätzlich inzestös. Übrigens, viele Romane der Frühromantik sind sozusagen mit dieser Selbstsakralisierung, beschäftigen sich mit Selbstsakralisierung durch den Inzest. Ja, das Thema Heirat mit der eigenen Schwester, nicht mit der Mutter, aber mit der Schwester, es ist sozusagen, geht durch die ganze Aufklärungs- und romantische Literatur, das beginnt mit persischen Briefen von Montesquieu, wo eben persische Bruder und Schwester, die beide sozusagen königliches Blut sind, müssen ihre Heirat verbergen, weil sie in barbarischem Europa das nicht verstanden hat. Das ist sozusagen ein wichtiges Thema. Aber Aufhebung des Inzestverbots oder Umwandlung des Inzestverbots in Inzestgebot ist eine typische Figur der sakralen Inversion der tabuisierten gesellschaftlichen Form. Nun, mit der Liberalisierung der Gesellschaft lässt das Inzestverbot ständig nach. Und heute ist ja praktisch nur, nicht wahr, angewendet auf praktisch Mutter und Schwester, ja. Alle anderen stehen im Grunde zur Verfügung. Und das war eben früher überhaupt nicht der Fall. Sondern die meisten Frauen, zumindest die meisten Frauen, wurden als Inzestös gesehen. Also man kriegt dieses Inzestverbot, gleichzeitig kriegt man dieses Tauschsystem. Unter Umständen kann man sagen, dass das Inzestverbot die einzige Bedeutung ist der Zivilisation. Ja, das ist eine, gerade in den Zeiten von Baudrillard, früheren Schriften, ziemlich bekannte Aussage. Ja, dass das Signifikat des kulturellen Systems als solchen ist das Inzestverbot. Und dieses Inzestverbot manifestiert sich eben im Ödipus-Komplex als die einzige Realität der modernen Zivilisation. Aber wie auch immer, also in diesem Sinne, die Realität zu erlangen, kann man nur, oder sozusagen dem Wort eine Bedeutung zu geben, bedeutet in diesem Sinne, mit der eigenen Mutter zu schlafen. Ja? Nur wer das tut, bekommt das Signifikat, ja, bekommt sozusagen die Bedeutung und nicht nur das Wort. Ja. Alles andere findet unter den Bedingungen der Trennung und des Bedeutungsverlustes statt. Das heißt, wir haben mit einer Figur zu tun, gegen sie ist nicht einfach vorzugehen. Ja? Das heißt, es ist nicht eine Figur, die willkürlich oder historisch entstanden ist, sondern die als ein Effekt einer gewissen Reflexion funktioniert. Und es geht darum, für Baudrillard Konsequenzen daraus zu ziehen. Und sicherlich diese Konsequenzen sind, wie man oft sagen würde, nihilistische Art. Ja? Dass man sagt, dass alles, was wir tun, ist Code. Und was bedeutet Code in diesem Kontext? Das bedeutet eben, dass wir sozusagen nie vorgehen aus dem Signifikat heraus. Ja? Das heißt, aus der Realität heraus, aus der Bedeutung heraus. Sondern alles, was wir benutzen, alles, was wir verwenden, ist immer schon ein Wert oder ist es immer schon ein Wort. Ja? Auch wenn es zum Beispiel Worte des Protestes sind. Ja? Auch wenn ich zum Beispiel auftrete und beginne zu protestieren oder auch ich beginne die Leute zu erschießen oder was auch immer zu tun. Ja? Alle meine Handlungen und alle meine Worte sind immer schon kodiert. Das heißt, diese Möglichkeit so zu sprechen oder die Möglichkeit so zu handeln, ist mir nur deswegen überhaupt zugänglich, weil diese Möglichkeit immer schon ein Teil des Codes ist, das heißt der Sprache, das heißt der möglichen, mir aus der zivilisatorischen Code bekannten Varianten des eigenen Benehmens. Ja? Ich weiß eigentlich, was es bedeutet, Leute zu erschießen. Ja? Ich habe dazu auch die nötige Ausrüstung, ja, die mir von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Und ich kann auch, ich weiß, was es bedeutet, zu protestieren. Ja. Und in welchen Worten ich überhaupt fähig bin, diesen Protest auszudrücken. Und das heißt, dass alle Varianten meines Benehmens, auch alternative, auch oppositionelle, auch subversive, bleiben ein Teil des Codes in dem Sinne. Ein Teil des Codes im Sinne der immer schon gegebenen Möglichkeiten, mit bestimmten Symboliken zu gehen.
Also das ist, wenn Sie dann sagen, wie das ist ein Schicksal oder so? Oder?
Ja, das ist, wenn man will, ein Schicksal, ja. Das ist so, wie
Sie es auch schon gesagt haben. Also.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich wollte das nur eben, als Punkt habe ich das gemacht, ja, der Punkt habe ich gemacht. Was ich eben zeigen wollte am Beispiel von Baudrillard, das ist im Grunde diese Verbindung zwischen Sprache, Medienproblematik und so weiter auf der einen Seite und Wertsystemen auf der anderen Seite. Dass wir sozusagen in der Sprache und im symbolischen System genauso funktionieren wie in der Ökonomie generell. Man kann zum Beispiel sagen, das so formulieren, dass wenn zum Beispiel eine revolutionäre Armee aufstellen will. Ich muss diese Revolutionäre ausrüsten, ich muss sie ernähren, ich muss sie unterbringen und so weiter. Das ist in erster Linie ein finanzielles Problem. Ja, das heißt, ich muss zum Beispiel einsteigen in ein Drogengeschäft, praktisch die ganze revolutionäre Bewegung erleben von Drogengeschäft. Ich muss einsteigen in den Markt, um die Gelder zu bekommen, die ja dann für meine revolutionäre Tätigkeit verwendet werden. In diesem Sinne wird mein revolutionäres Unternehmen zu einem Unternehmen wie alle anderen. Ja, das ist eben das. In diesem Sinne ist das kapitalistische System das Schicksal auch jeder Opposition, weil jede Opposition muss ja sich finanzieren und dadurch, dass es kommt in diesen Kreislauf hinein. Und die gleiche Situation kann man feststellen auf der Ebene der Sprache. Wie gesagt, wenn ich einen Protest, eine Alternative, eine revolutionäre Position ausdrücken will, ich kann es nicht anders tun, als die Sprache zu benutzen, die mir immer schon zur Verfügung steht. Und das heißt, ich beginne im gleichen rhetorischen, jetzt nicht mehr finanziellen, sondern rhetorischen Kreislauf zu bewegen, wo sozusagen genauso wie Geld auf Geld verweist, verweist Rhetorik auf Rhetorik, ja, und Wort auf Wort. Beziehen ihre eigenen Funktionen voneinander. Das ist diese Analogie, von der Baudrillard zehrt. Ja. Er zehrt von der Analogie zwischen Sprache und Finanzsystem eigentlich. Ja. Das ist so eine, das ist eine eigene Art im Grunde. Und es ist nicht einfach, etwas dagegen zu sagen. Ja. Ich meine, Derrida, der versucht etwas dagegen zu sagen. Es kommt ja in die Problematik der Möglichkeit, einer subtilen Möglichkeit, aber man fragt sich, ob diese Möglichkeit überhaupt möglich ist. Ja, das ist sozusagen, wo es alles dreht, gewissermaßen. Was wäre zum Beispiel eine Sprache, die der sprachlichen Ordnung entgeht? Eine Möglichkeit wäre zu sagen, es wäre eine Sprache, die keiner versteht. Weil eine Sprache, die jeder versteht, ist eine Sprache, die immer schon kodiert ist, die meine Teil der Sprache ist. Also Derrida würde sagen, es ist eine Sprache, die niemand versteht, zunächst einmal. Auf der anderen Seite darf man nicht sagen, dass man versteht, dass man diese Frage, Sprache nicht versteht. Weil wenn man versteht, dass man diese Sprache nicht versteht, wird diese nicht verstandene Sprache immer schon funktionalisiert. Das heißt, wenn zum Beispiel Dadaisten oder Expressionisten oder wer auch immer Lautgedichte schreiben, die nach einer allgemeinen Kriterien nicht verständlich sind, dann praktizieren sie etwas, was auf der anderen Seite kulturell kodiert ist. Also würde Derrida sagen, es gibt in jedem Satz eine unverstandene Dimension. Diese unverstandene Dimension entgeht dem Code und auf diese Weise wird in die Sprache selbst eine Dimension des Unverfügbaren oder Unauflösbaren eingeführt. Das heißt, ein Moment der nicht verstandenen und nicht returnierten Bedeutung, die sozusagen übrig bleibt. Ja? Wenn zum Beispiel Sie mir etwas sagen und ich Ihnen etwas beantworte, ja? Das ist ein Austausch. Das ist ein Austausch von Typ, Sie haben mir so viel Kilo Kartoffeln verkauft und ich habe Ihnen so viel Geld dafür gegeben. Ja, im Grunde Frage und Antwort funktionieren genauso. Ja, Sie haben mir so viel und ich habe Ihnen so, genauso viel zurückgegeben. Und wir sind quitt. Ja, in diesem Sinne. Jetzt fragt aber Derrida zum Beispiel, man kann ja fragen, ist meine Antwort wirklich Antwort auf Ihre Frage? Ja. Kann man sagen, dass ich sozusagen den ganzen Wert Ihrer Frage sozusagen zurückerstattet habe? Dann würde er sagen, das ist nicht möglich, in einer Frage, wie auch in einer Antwort selbstverständlich, entfalten sich und sind verborgen Möglichkeiten, die bei diesem Austausch eigentlich nicht auftauchen und diese Entgeltung-Vergeltung, ja, findet nicht statt. Deswegen auch die Geltung findet nicht statt, deswegen auch das Geld findet nicht statt. Der Geldverkehr, der Geldaustausch. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, das ist eine komplizierte Möglichkeit. Und Derrida wird mit vielen, vielen auch Problemen konfrontiert, wenn er das versucht.
Und wenn irgendwie eben, also diese Analogie zwischen Sprache und Geld und Handel, ist ja eine, die schon immer existiert irgendwo, die eben mal später entdeckt wurde. Und man hat bei Baudrillard ja auch immer das Gefühl, dass er so einen Hass auf die moderne Gesellschaft hat und dass er im Grunde genommen zwei Dinge verwechselt wird, vielleicht. Oder nicht wirklich verwechselt, aber es ist irgendwie schwer zu trennen.
Nee, er hat sicherlich einen Hass auf die heutige Gesellschaft, und zwar ein zweifacher Hass, ja, interessanterweise. Ein sehr komplizierter Hass. Er hasste zunächst einmal das universitäre System und die ganze französische Gesellschaft, ja, und war eben Marxist und war eben sehr utopisch in gewissem Sinne. Und dann, er war völlig getragen von der 68er-Bewegung, ja, er war sehr, sehr begeistert. Und dann war enttäuscht von der 68er-Bewegung und hat entwickelt einen Hass auf die 68er-Bewegung, ohne gleichzeitig seinen Hass auf die traditionelle Gesellschaft zu verlieren. Ja. Und so, er hat einen sehr komplizierten Doppelhass oder ambivalenten Hass. Er hasst die Gesellschaft und seine Feinde, ihre Feinde gleichzeitig. Ja. Wobei er immer sagt, das ist der gleiche Hass. Aber das sind zwei unterschiedliche Arten von Hass wahrscheinlich auch, ja. Oder vielleicht sind sie auch verwandt miteinander. Das ist auch zum Teil das Thema seiner Texte, inwieweit diese zwei Varianten des Hasses der gleiche Hass ist. Ja, das ist auch so eine Frage. Er hasst die moderne Gesellschaft, aber auf der anderen Seite, er ist vernarrt in die Gegenwart, ja, das muss man auch sagen. Ja, also sagen wir, er hasst die Gegenwart, aber alles andere interessiert ihn nicht. Jetzt wiederum, ja. Und das ist so eine Hassliebe dann wiederum, weil er versucht wirklich absolut mal modern zu sein, ja, gleichzeitig. Und wirklich absolut auf die Höhe der Zeit und hundertprozentig cool und trendy, ja. Und, ja. Ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben seine Texte über seine Geliebten, ja, also The Cool Memories. Und das ist es eben, er hasst die Gesellschaft, weil die Gesellschaft so kalt ist, ja, und er hasst die Geliebte, weil sie sozusagen ihn daran verhindert, sozusagen diese Kälte zu hassen, ja, und irgendwie stören dabei und Dinge sozusagen. Von seiner eigentlichen Beschäftigung weg. Ja. Deswegen diese cool memories. Ja. Und ja, das ist ein komplizierter Fall, aber es ist kein seltener Fall, oder? Ich finde, es ist kein seltener Fall. Dass die Menschen das System nicht mögen, aber die Opposition auch nicht mögen. Ja, irgendwie. Ja. Weil das System scheint irgendwie zu blöde und zu langweilig zu sein und die Opposition irgendwie zu dumm. Ja. Und so sagt man, das System furchtbar, eben irgendwie depressiv und so, und die Opposition, na gut, ja, sind nicht auf der Höhe der Zeit ebenfalls. Ja. Sie haben was nicht verstanden im Grunde. So trifft er im Grunde so ziemlich den Nerv unserer Zeit, oder?
Nee, finde ich auch. Auf jeden Fall irgendwie. Aber ich meine, das Ding ist ja auch, dass ich weiß nicht, aber wir in unserer Gesellschaft haben ja zum Beispiel auch nicht gelernt, uns selber umzubringen oder so. Also es ist ja was, also so ein Wissen, das wir nicht besitzen oder so. Also wo man dann irgendwie, wenn man wirklich jetzt damit abgeschlossen hat, also diesen Hass jetzt endgültig satt hat, und da kann man es dann nicht mal wirklich also man, es gibt schon Leute, die das umsetzen, aber ich wollte mich jetzt zum Beispiel nicht mit einer Pistole umbringen oder irgendwelche komischen Pillen fressen, die ich sonst auch nie fresse oder so. Also ich fände es irgendwie absurd. Also man so diesen sauberen Weg, sich den Tod zu bereiten, den lernt man ja auch nicht oder so.
Nee, das ist sicherlich eine große Versuchung über, also was uns sicherlich irritiert, ja, das ist die Tatsache, dass wir unser Ende und unser Beginn, unser Anfang nicht kontrollieren können. Ja. Übrigens, diese ganze genetische Geschichte hilft ja auch nicht. Ja. Ich meine, ja, man kann einen anderen genetisch irgendwie programmieren, aber man kann sich selbst nicht genetisch programmieren. Was nicht schlecht wäre, wenn der Mensch sich selbst genetisch umprogrammieren könnte. Das heißt, zum Beispiel ab einem gewissen Zeitpunkt, seine genetische Struktur einfach ändern und sozusagen noch einmal geboren zu sein. Ich denke, was die Menschen zunächst einmal wollen, ist noch einmal geboren zu sein. Das sind alle diese Wiedergeburtsriten, ja, oder Wiedergeburtssekten. Man will wiedergeboren sein. Und dann will man sich umbringen. Ja. Man will auf jeden Fall sozusagen Anfang und Ende unter Kontrolle stellen. Ist aber auch so ein Problem. Na gut, mit dem Anfang sind die Probleme offensichtlich, ja, mehr oder weniger. Mit dem Ende ist es auch nicht so ohne, ja, weil, na gut, wir können ja sagen, Japaner fast bis heute oder die antike Welt, wie die Römer, ja, nicht wahr, haben sozusagen ein kulturell kodiertes System des Selbstmordes und haben sozusagen über den Code des Selbstmordes verfügt. Na gut, tut man das, ist es ja auch keine willentliche Entscheidung, sondern man ist ein Teil des Codes, ja, das haben wir schon gelernt. Man weiß, wie man sich umbringt. Ja gut, die Europäer im 19. Jahrhundert haben gedacht, sie sind spontan. Sie bringen sich um, eben wie sie sagen, schlucken irgendwelche Pillen oder springen aus dem Fenster, ganz spontan. Wenn sie das Gefühl haben, ihr Leben ist am Ende, jenseits des Rituals, jenseits der Konditionen, einfach aus dem Fenster springen. Und sie wissen ganz bestimmt, dass es relativ früh nachgewiesen worden war, dass unter allen gesellschaftlichen, sozusagen statistischen Raten, Zahlen, die Selbstmordrate ist absolut die stabilste. Das heißt, im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer die gleiche Zahl von den Menschen, absolut die gleiche Zahl von den Menschen, jedes Jahr sich umgebracht hat. Und was auch immer passiert ist, das hat auf diese Selbstmordrate praktisch keinen Einfluss. Das bedeutet, dass wenn man letztendlich entscheidet, sich durch die innere Krise in den Tod zu stürzen, erfüllt einfach sozusagen ein gewisses Prozent. Ja. Und dieses Prozent ist schon von Anfang an festgelegt. Und das Einzige, was daraus kommt, ist, dass die Statistik noch einmal triumphiert. Ja, und sonst nichts. Das zeigt, wie schwierig es ist, ja, dem Code zu entgehen. Ja. Ich meine, man versucht das auf alle möglichen Wegen, ja, aber irgendwie, wenn man es genau das alles untersucht, dann sieht es nicht so gut aus. Ja. Ja, das ist.
Sehr unphilosophisch, was habe ich
gesagt? Nee, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Aber ich würde sehr, sehr vorsichtig sein, ja. Einfach in der Diagnose. Das heißt, wir sind irgendwie daran gewöhnt, sehr historistisch zu denken, ja. Und so ist da jemand tot. Oder sind so 10 Jahre vergangen, ja, nachdem er ein Buch geschrieben hat. Und wir denken, aha, ja, wir sind eine neue Generation, es sind nicht die 80er, sondern 90er oder ein neues Jahrhundert. Also es muss schon was anders sein, ja, es muss schon was anders kommen. Der Zeitgeist ist anders geworden. Naja, ich habe nicht dieses Gefühl, ehrlich gesagt. Ja, das heißt, wir haben vielleicht einen Wunsch, dass es anders wäre, oder wir haben eine Erwartung, dass die Paradigmen sich wechseln. Aber wir können das Tempo dieses Wechsels nicht erzwingen. Ja? Und wenn es kein neues Paradigma auftaucht, dann können wir auch nicht sagen, das ist ja vorbei oder das ist old fashioned. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das neue Paradigma aufgekommen ist. Und zwar einfach die Ideen, dass die Tatsache, dass gewisse Ideen aus der Mode gekommen sind und nicht mehr so im Umlauf sind, bedeutet nicht, dass sie überholt sind. Ja? Dieser strukturalistische oder strukturelle Argument ist nicht entkräftet. Ja, sehen Sie, wir haben keinen Gedankengang zur Verfügung. Also ich versuche das vielleicht zu entwickeln, ja, in gewisser Weise. Aber generell, wir haben in unserer Kultur, aber es ist ein Versuch, ja. Wir haben in unserer Kultur keinen etablierten oder keine etablierte Figur, keinen etablierten Gedankengang, von dem wir sagen können, es ist ein Paradigmawechsel. Also man hat früher so gedacht, jetzt ist es aber besser, so zu denken. Ja, es ist einfach nicht der Fall. Diese Argumente von Baudrillard, Derrida und so weiter, die bleiben nach wie vor unschlagbar. Und man muss ja nicht vergessen, dass die Paradigmawechsel ab und zu hunderte Jahre in Anspruch genommen haben. Ja? So zwischen Aristoteles und Descartes. Ja? Vergingen so 1000 Jahre oder so. Wir wissen nicht eigentlich, wann dieser Paradigmenwechsel kommt. Auch wenn wir es wollen. Ja? Wir wollen einen solchen Wechsel. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ganz klar jetzt sagen kann, was diese Unabhängigkeit der Signifikanten von den möglichen Signifikanten, was dieses ganze strukturalistische Zeug, was das wirklich entkräftet. Also ich habe schon meine Gedanken dazu, ja, klar. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein gewisser etablierter, kulturell etablierter Standardmeinung ist. Nee.
Aber das bleibt als einziges Kriterium.
Ja. Es muss kulturell etabliert sein.
Auf irgendetwas Transzendentes können Sie sich
ja. Ja, die Transzendenz muss auch kulturell etabliert sein. Ja.
Aber was
wenn Sie sagen, Paradigmawechsel, dann muss es schon etabliert sein. Ja. Muss schon. Es muss sozusagen nicht nur ein Gedanke sein, sondern dieser Gedanke muss auch eine gewisse Kraft haben. Ja? Gewisse Lehren dürfen wir nicht vergessen. Ja? Wie eben Christentum, wie eben Hegel, ja? Die zu Recht gesagt haben, Gedanken müssen auch machtvoll sein. Sie müssen sich etablieren, sich durchsetzen können, damit sie wirklich als richtig nicht nur an sich, sondern für sich anerkannt werden. Ja? Und diese Durchsetzungskraft des Gedankens ist nicht etwas, was diesem Gedanken äußerlich ist oder fern. Es ist nicht so, dass es ein richtiger Gedanke, aber leider setze ich nicht durch. Ja, sondern, noch Hegel hat gelacht ja, über diese Vorstellung. Sondern der richtige Gedanke ist wirklich richtig, wenn er sich durchsetzt. Zu einer Kraft wird. Ja? Und genauso sagt er auch Christus, ja, etwa, sie werden sozusagen meine Lehre bei den Früchten erkennen. Ja? Das heißt, es muss Früchte bringen und es muss diese Früchte essbar machen und sie müssen diese Früchte essen, das heißt, es muss sich durchsetzen in der Welt. Dampf und Tag.
Der Unterschied bei Hegel ist es ja doch etwas Wirkliches, das Vernünftige. und umgekehrt.
Ja.
Es ist doppelt. Aber das kann man ja hier jetzt nicht mehr so aufrechterhalten. Es ist, nachher stellt sich immer mehr so heraus, dass was sich durchsetzt, ist eben deshalb das Wahre. Und das Richtige. Und dann keine weiteren Legitimations-
Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig, wobei es nicht unbedingt als Wille zur Macht zu interpretieren wäre. Nein, würde ich nicht sagen. Das ist dem Wille etwas überschätzt. Ja. Warum glauben wir daran, was sich durchgesetzt hat? Ja? Weil wir aufgehört haben, uns selbst zu glauben. Ja, ich sage zum Beispiel, ich bin gefragt zum Beispiel, ich weiß nicht, ist der Quantenmechanik gut oder schlecht? Ist das eine richtige Erklärung dessen, was in der Physik passiert oder nicht? Ich sage, naja, das hat sich durchgesetzt. Irgendwie ist das da. Ja. Also ich muss das irgendwie akzeptieren. Ich vertraue der Zivilisation, in der ich lebe, ich vertraue der Kraft der Wissenschaft und sage, hat es sich durchgesetzt? Na gut, für die heutige Lage gilt es wahrscheinlich. Ja, ich kann nichts dagegen sagen. Also irgendwie sind die Menschen nicht mehr ihres Urteils sicher geworden. Das stimmt. Ja, und das beginnt schon mit Hegel. Ja. Und Hegel spottet ja über die Leute, die an ihr eigenes Urteil glauben. Ja. Also beginnt dieser Spott. Ja. Marx und Freud noch mehr und Foucault noch mehr. Ja. Also, dass man sagt, ja gut, ja, ich finde das richtig, aber ob es richtig ist und in welchem Sinne es richtig ist, wer weiß.
Oder eine Frage, gefasst, wenn die Theoretiker der Generation von Baudrillard aussterben und es wird nicht mehr weiter rezipiert. Nicht mehr finanziert.
Ja.
Solche diese theoretische Richtung, das werden wieder Subjektphilosophie
ja,
wieder finanziert und so weiter.
Mhm.
Aus irgendwelchen Gründen, egal was ist dann? War es dann nicht wahr? Oder gilt dann immer noch, was Sie sagen, dass die Argumente nicht überwunden sind? De facto sind sie dann ja weg, also wären Kraft.
Ja, ich würde sagen, das verkommt vielleicht historisch gesehen zu einer Kuriosität. Ja, sehen Sie, zu einer historischen Kuriosität. Und ich schließe nicht aus, dass unsere ganze Kultur, also der ganze Zyklus der Humanwissenschaften, Philosophie, Kunst, ja, das ist alles. Alles, was so mit säkularen Zivilisationen des 19. 20. Jahrhunderts, also 18. 19. 20. Das wird gesehen als eine Art Kuriosität. Ja, so wie wir heute zum Beispiel, man fährt in ein tibetisches Kloster, ja, und stellt fest, im 4. oder 5. Jahrhundert haben Menschen sehr tiefe Gedanken, ja, nicht wahr, gehegt oder ausgedrückt über Buddha und Brahma und Atman und Brahman und so, und das war sehr wichtig und sehr, sehr intelligent. Sehr intelligent. Aber es scheint uns eine Kuriosität zu sein, weil wir fragen uns, naja, Atman, Brahman, ist zwar spannend, aber ja, wo ist mein nächster Zug? Ja, und so kommt man irgendwann, ja, ich bin davon überzeugt, also eigentlich die historische irgendwie Intuition sagt das, ja, dass irgendwann man sagt, ach, Signifikant, das war so spannend. Die Leute haben wirklich sich die Mühe gegeben. Ja. Und das wäre es. Ja. Das heißt, das wird weitgehend das Kuriosität. Es ist eine Kuriosität, historische Kuriosität.
Aber das sagt Baudrillard doch selber auch schon. Also indem er irgendwie gar nicht weiß, wann diese Revolution, also ich meine, er kann das zwar irgendwie nachvollziehen, aber er weiß im Grunde genommen nicht, wie sie passiert ist oder so. Ne? Also das ist, und deswegen hat er auch so eine abwartende Haltung, weil es könnte ja auch jederzeit was anderes passieren oder was Neues oder was weiß ich. Also das ist vielleicht auch das, was ihn am Leben erhält oder so. Also habe ich das zumindest verstanden.
Ja, ich weiß es nicht. Er ist sicherlich, verstehe ich dich als Künstler, ja, auf der einen Seite. Und das schwankt ja ständig, ja, das schwankt, weil derjenige, der seine Theorie als Kunst versteht, und ich glaube, das tun wir alle irgendwie. Also ich meine, dass du, ich ja, dass du Peter Sloterdijk, also mehr oder weniger alle Bekannten. Ja. So. Also meine persönlichen Bekannten, sagen wir so. Und generell Bekannten. Gleichzeitig. Was sagt das eigentlich aus? Ja. Da sagt nichts anderes aus, dass man an seine Theorie nicht mehr glaubt, sondern dass man meint, die Kunst überlebt jenseits des Geltungsanspruchs. Ja? Das heißt, wir können sagen, Mona Lisa, na gut, ob es ein gutes Porträt ist oder nicht, ja, und die Dame wirklich so ausgesehen hat oder nicht, na gut, das interessiert uns nicht mehr, ja, aber als Kunstwerk ist es doch toll. Ja. Und so denkt man, ja, irgendwann, wenn die Leute nicht mehr dafür interessieren, ob es stimmt oder nicht, ja, überhaupt für die Dame sich nicht mehr interessieren, also die Dame ist zum Beispiel signifikant in diesem Fall, ja. Und so, für die Sprache, es wird doch das spannend, das zu lesen, ja, weil es gut geschrieben ist, ja, irgendwie. Und ich glaube, dass die Leute wie Baudrillard sichern sich einfach ab, ja. Sie denken, ich schreibe so brillant und so toll und so unterhaltsam, dass auch wenn alle vergessen, warum es eigentlich die Rede war, sie werden vielleicht nach wie vor mich lesen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ja, ob sie das tun werden.
Also so die Kunst einfach als das sicherste System zur Archivierung oder so.
Ja,
von,
ja.
Von Geschichte praktisch.
Ja, wo die Gelten, wo die
Geld ist. Also das auch, ja. Also dass dann vielleicht irgendwie auch nicht so angetastet wird oder sowas, ja. Also dass es nicht zu sehr behaftet ist oder so, dass man das so irgendwo im Raum schwebt und das vielleicht, ja, wenn genau, irgendwas in der Gesellschaft passiert oder so, bleibt die Kunst vielleicht eventuell oder so.
Es ist schon eine Einladung, ja, so wie man sagt, wenn man sehr unbequemes Bett hat oder so etwas, ja, oder schädlich ist für die Gesundheit oder was auch immer, sagt ja. Aber das ist so ein schönes Beispiel seiner Zeit, ja, und behält das, ja. Und eine gewisse Selbstästhetisierung ist sicherlich ein gewisser Selbstschutz, eine gewisse Versicherung gegen die Zukunft, das ist eine gewisse Selbstschutzstrategie. Man sagt, es ist richtig, aber sozusagen macht so und sagt, aber wenn Sie das doch nicht richtig finden, dann ist es zumindest gut geschrieben, ja, so. Und dass man diese Gestus tut, ja, die richtigen Philosophen, sie schreiben so sehr, sehr schlecht, ja, so wie Kant, ja. Man kann sowas lesen, nur wenn man wirklich daran glaubt. Wenn man daran nicht glaubt, kann man das nicht lesen. Und das bedeutet, dass sie schon committed waren, sie waren wirklich, sie haben es gewollt, ja. Und die Häusigen sind alle so um sich weg und Pianisten und sagen, na gut. Ja. Ich sehe es bei mir, ich sehe bei allen Bekannten, ich sehe das bei den Bekanntesten, ja, wie Derrida ist genauso. Ja. Er sagt immer sozusagen, macht immer so eine Figur, aber auch wenn das doch nicht stimmt, das war doch toll, ja. Moment, ja. Wie ich das gemacht habe.
Aber
man
darf das nicht zu offen machen.
Ach, ich glaube nicht, ja. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der man alles ausplaudern kann oder irgendwelche Konsequenzen. Ja. Meine Geheimhaltung hier ist nicht mehr angesagt. Hilft auch nichts. Man fragt sich sicherlich, was sind die Points of No Return? Ja? Was sind die Verschiebungen, die nicht zurückgenommen werden können, ja? Von denen man nicht sagen kann, ja gut, ja, damals war es so. Wenn man eben diese buddhistische Linie nimmt was von China übrig geblieben ist, das sind so Pulver, ja, etwa Papier. Also. Das heißt letztendlich, so wie es jetzt funktioniert, das sind die technologischen Errungenschaften, ja, die sind bei uns im Norden, ja, und die werden nicht zurückgenommen irgendwie. Also wenn eine gewisse Technologie sich als effektiv erweist, auch wenn sie dann überholt wird, scheinbar, unter bestimmten Bedingungen und langfristig funktioniert sie ziemlich effektiv. Allerdings diese Technologie hat einen unbequemen, so unbequeme Seite, was die Künstler und Philosophen nicht mögen. Die sind impersonal. Ja. Die Künstler und Philosophen mögen sicherlich, dass ihre Eigennamen erhalten bleiben. Ja. Sie interessieren sich weniger für die Wahrheit als für die Erhaltung ihres Eigennamens. Ja. Und das ist die Wissenschaft nicht gut dafür. Aber wirklich, bei allen Skepsis und so, ich sehe keinen Paradigmenwechsel. Was ich als Möglichkeit sehe, ist vielmehr schlicht und einfach, es ist so oft beschworen worden, dass man daran nicht glaubt, aber ich denke, es ist wirklich eingetreten, der Untergang der ganzen Geschichte insgesamt. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es kein Paradigmenwechsel findet, genauso wie es kein Paradigmenwechsel findet, im Verhältnis zwischen Atman und Batman, ja. Genauso findet vielleicht kein Paradigmenwechsel ins Verhältnis zwischen Signifikat und Signifikant. Ja. Es findet einfach ein Untergang der ganzen Problematik statt. Ja. Man entwickelt das nicht weiter, man sich dafür nicht mehr interessiert. Und sozusagen der ganze diskursive Bereich geht einfach zugrunde. Ja.
Also auch die ganze Archivierung dessen, oder das glaube ich ja nicht.
Das ist ein interessanter, ja, das ist interessant.
Also das ist doch irgendwie ja, das, was wir machen. Also ich meine, wir sind irgendwie, also wenn irgendwelche Kulturen, was weiß ich, Dinge aufbehalten haben, dann hatten die irgendwas Besonderes. Aber was wir machen, wir sind ja praktisch irgendwie, sagen wir mal, Erinnerungsstücke-Produzierer irgendwie, so wie es noch keine Erinnerungsstücke-Produzierer gab oder so. Das ist ja, also wir haben ja praktisch ein Monsterarchiv oder so.
Ja, das ist ja und nein, ich weiß es nicht. Also ich habe auch keine klare Meinung darüber. Ich weiß nicht, haben Sie gelesen, gerade im letzten Spiegel war so Material.
Das ist kein Spiegel.
Ah, kein Spiegel lesen?
Ich lese gar keine Zeitung.
Ah ja.
Ich lese nichts.
Ja, das ist schade. Ja.
Außer vielleicht nach Baudrillard.
Also. Nee, ich lese gerne Zeitungen und schaue mhm. und so. Vor allem in den Zügen. Ja. Ich fahre ständig in den Zügen. Ja. Na gut, also das Problem mit dem Archiv ist, dass in der heutigen Zivilisation alles, was produziert wird, also dieser ganze digitale Kram und so weiter, das kann man nicht erhalten. Das alles geht unter sehr schnell, ja. 70 Tage oder so. Ist eine Internetseite, dann so eine Diskette, glaube ich, nicht mehr 7 Jahre oder 10 Jahre und schon viel früher, ja, die meisten sind unbenutzbar. Das heißt, wir leben auf jeden Fall in einer Zivilisation, die sich um die Archivierung wenig kümmert. Ja gut, man kann sagen, man hat das kulturelle Gedächtnis verloren, kümmert sich nicht mehr um die Archivierung. Na, ist also Archivierung nicht in, sondern out. Das ist zum Teil wahr. Aber schauen wir, was passiert in 10, 20, 30 Jahren. Da wechselt vielleicht die Mode, wechselt das Interesse oder wie auch immer. Irgendwie Archive braucht man, ja, das ist ganz klar. Und dann bleiben wir wieder mit Frauen, ja. Ja. Irgendwie stellte sie fest, dass nur wirklich Diamanten und Gold nach wie vor effektiv archivieren. Ja. die Time, New York Times zum Beispiel, macht ihre ganzen Materialien auf Diamanten-Disketten. Mhm. Ja, und so. Ich weiß es nicht. Also im Endeffekt haben wir, wir sind sozusagen von der Mumie, Pharaonen und diese ganzen Geschichten nicht weit entfernt, ja, was die Archivierung und die Mittel der Archivierung anbelangt. Und so werden wir bei den Mumien wahrscheinlich auch bleiben. Ich weiß es nicht. Ja. Das kann tendenziell dazu führen, dass von dieser Zeit für die nächsten Generationen wenig übrig bleibt. Für die Archive. Viel weniger als man denkt.
Aber das ist ja auch nicht schlimm, oder?
Nein, das ist nicht schlimm, ja. Es ist nicht schlimm, aber es geht nicht in die Richtung Paradigmenwechsel. Das meine ich. Mhm. Ja. Ich meine, diese Franzosen zum Beispiel haben sehr viel Papier sozusagen hier ja, produziert, beschriebenes Papier produziert. Ja. Nun frage ich mich mit ihren Theorien, ja, nun frage ich mich, wann und wo entsteht eine Gruppe der Menschen, die mit solchen Besessenheit so viel schreibt, zu solchen Themen. Dann entsteht ein Paradigmenwechsel. Aber diese besessenen Menschen sind nicht in Sicht, ja. Nicht klar, was sie benutzen. Vielleicht benutzen sie Computer und nicht Papier und dann verschwindet das auch wieder und was auch immer sie geschrieben haben. Ja. Es ist irgendwie nicht klar, wie das funktioniert. Wir haben alle möglichen Beispiele aus Geschichten, aus der Geschichte. Wir haben Beispiele zum Beispiel einigen antiken Texten, einige griechische Texte, einige römische Texte, die hunderte, tausende Jahre lang das einzige Archiv dargestellt haben, alle haben sie studiert. Weil einfach Generation nach Generation keinen Willen besaßen, keine Fähigkeit haben, so viel auf diesem Niveau zu investieren, ja, in das Schreiben, bis der französische Aufklärung kam, praktisch. Ja. Alles so viele Jahrhunderte. Wo wirklich diese besessene Gruppe der Besessenen sozusagen hat angefangen, dass es sehr, sehr viel beschriebenes Papier wird. Es ist nicht ausgemacht. Dieser ganze Zeitgeist ist etwas sehr Vages. Ja? Es ist nicht, damit es sich materialisiert, muss jemand kommen, der das wirklich macht. Und ich sehe praktisch wenig hier am Horizont, dass sowas verspricht. Dass solche Menschen kommen. Vielleicht kommen sie.
Vielleicht wird gar nicht mehr geschrieben. Vielleicht war der Wechsel dann ja nicht mehr das richtige Wort. Aber jedenfalls, man kann so das Gefühl bekommen, dass dann ein großer Zyklus irgendwo zu Ende geht.
Ja, eben. Wird nicht mehr geschrieben.
Ich glaube nicht, dass ich das lange halten kann. Das hat selbst den Charakter eines ich weiß nicht, Brotleisch, das ist das richtige Wort, das sind zusammen, aber eine Verschwendung von etwas lang aufgehäuftem,
ja,
das nun einmalig verschwendet wird und diese Theorien haben nicht die Kraft, sich in sich selbst zu halten.
Ja, aber ich sage, dass die Theorie.
Nein, Nihilismus lässt eigentlich alles zu. Warum nicht dann wieder atmen und planen?
Nee, das ist klar. Aber wir müssen nicht vergessen, wenn wir sagen, wer ist der Träger der Kultur? Wer ist der Träger der Sprache und so weiter? Das ist nicht der Mensch. Wir müssen ja ganz klar sehen, dass die humanistische Grundlage der Kultur eine falsche ist. Ja? Man sagt immer, der hat die Kultur. Kultur ist eine Summe dessen, was auf Papier, Gold, Marmor und so weiter angesammelt ist. Ist nur medial gegeben. Ist nur mit bestimmten Trägern gegeben. Wir sind keine Träger der Kultur. Wir sind diejenigen, die mit Kultur operieren. Ja, etwas damit tun. Wir sind aber keine Träger. Und das bedeutet, dass, wenn Sie sagen, diese Theorie in sich nicht halten, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir an diese Theorie nicht mehr glauben. Ja, letztendlich. Und ich behaupte, dass es absolut irrelevant ist, ob wir daran glauben oder nicht glauben, für den Fortbestand und obligatorische Kraft dieser Theorien, weil diese Theorien sind nicht in der Seele geschrieben, sondern auf dem Papier. Und Papier hält. Jetzt stellen wir uns fest, dass die Menschen weniger und weniger schreiben, aber lesen müssen sie. Das Bildungssystem verschwindet nicht. Ja, das hat im Mittelalter auch gezeigt und viele andere Perioden. Auch wenn die Leute nichts geschrieben haben, sie haben nach wie vor gelesen. Und das bedeutet, dass Generationen, Derrida und Baudrillard werden lesen müssen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie selber nicht geschrieben haben. Ja? Das, aus dem einzigen Grund. Nicht, weil sie daran glauben und so weiter, weil das wird eine obligatorische Lektüre sein, bis jemand kommt und was anderes schreibt. Aber es ist nicht unbedingt in der nächsten Generation, nicht unbedingt in 1000 Jahren. Ja, vielleicht nein. Oder vielleicht werden wir in einer Zivilisation leben, in der die Menschen einfach diese Besessenheit nicht mehr haben. Dann müssen sie die fremden Texte lesen. Ja, so.
So ist es. Ich finde ein interessantes Phänomen. Diese Theorien sind Ausdruck dafür, dass wir nicht mehr glauben, nicht mehr an die Sprache glauben, die Geister glauben.
Ja.
So etwas sind formuliert. Und unter diesen Voraussetzungen zweifelhafte Orientationen hinweg, das gelesen haben.
Doch, das wird gelesen. Ja? Das wird gelesen, einfach weil es sonst ja, nicht zu lesen wäre.
Aber das ist doch schon passiert. Also ich meine, das erleben wir doch schon seit, ich weiß nicht wie viele tausend Jahren irgendwie. Also ich meine, das ist doch schon so. Hm? Das ist doch schon so. Also da kommst du doch auch her. So.
Ja,
darauf begründet sich ja deine Kultur. Also nichts anderes irgendwie.
Ja.
Genau der Schmack. Also, genau
wir müssen, ja, wir müssen, es gibt eine gewisse Masse der Texte und die müssen wir lesen. Ja, die müssen wir lesen. Das wird sich nicht ändern. Ja. Es ist eine Illusion, dass der plötzlich dass sich ändert. Ja. Solche Konstanten ändern sich nicht. Ja. Die Menschen haben Kinder, die Kinder müssen in die Schule gehen und so, sie müssen was lesen und sie. Ja, und so. Ja, das ändert sich nicht. Also?
Also soll ein gewisser Alexandrinismus später.
Tja, nicht ausgeschlossen, ja. Ist nicht ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen. Einfach weil die Energie bei der heutigen Generation nicht mehr diese ist. Ja? Diese Gruppe der französischen Intellektuellen, die war erstens in einer extremen Druck von allen Seiten aufgewachsen, von Kommunismus auf der einen Seite, Dualismus auf der anderen, Amerikanismus, also in Paris im Zentrum. Plus mit einer Glaube, dass der Paris ist Zentrum der Welt und die ganze Kultur kommt aus Paris, das heißt, die Kultur sind sie. Ja? Ja? Das war schon eine gewisse Verpflichtung. Und drittens, in einem absoluten Spinnennest, ja, wo sie alles bekämpft haben und geschwärzt haben und verfolgt haben und verleumdet haben und gegenseitig bekämpft haben, die ganze Zeit. Ja. Das ist ein unglaubliches Training, ja, wenn man dieses Training mal durchgeht. Ja. Sehen Sie die Situation in Deutschland ja, heutzutage. Alle sind nett, alle sind zuvorkommend. Ja. Wenn man sagt, alle verstehen ja, oder tun so, also das, oder sind einverstanden oder machen so eine Bemerkung, ja. Das ist alles lau. Daraus entsteht nicht diese Paranoia, diese Hysterie, diese Besessenheit, die man braucht, um weiter und weiter und weiter und weiter 1000 Bände zu schauen. Ja? Weil es ist nach wie vor alles gut und dann alle gehen, trinken Rotwein und so, ja, beschauliche Atmosphäre. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich sage nur, daraus entsteht nicht ein Paradigmenwechsel. Ja? Und diese Zustände sind heutzutage nicht nur in Deutschland, sie sind mehr oder weniger überall. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Auch in Frankreich inzwischen. Es war so eine halt spezifische Zeit, ja, eine spezifische Spannung. Ist einfach nicht mehr da.
Weißt du denn, dass es Mathematiker gibt, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, so die Neuigkeit zu berechnen, irgendwie die sämtliche Sachen irgendwie eingespeist haben in so ein System, also sämtliche Daten, sämtliche Kriege, bla bla bla, Wahnsinnsereignisse, und die daraus irgendwie so eine Formel entwickelt haben, woraus sie errechnen können, wann wieder was Neues passiert.
Ob ich das glaube?
Nee, ob du das schon mal gehört hast oder so, ob du davon gehört hast.
Ja, es gibt sowas.
Ich hab mir das sogar mal ausgedruckt, aber ich glaube, ich habe irgendwie kann nicht alles verstehen.
Nee, es gibt schon, ja. Sowas gibt es ja schon.
Also es finde ich witzig.
Es gibt eine andere Art von Gesetzen in der Wirtschaft und Technologie.
Ich weiß es nicht. Sind Sie so sicher? Ich weiß es nicht. Diese Manager, sie spielen ja Golf, ja, und so. Sie tun so, als ob sie die ganze Zeit furchtbar viel arbeiten bei Business-Frühstück oder so. Aber ich weiß es nicht. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir überhaupt, also man kann über andere Leute schwer ein Urteil fällen. Aber ich bin unsicher. Ja. Ich bin unsicher. Ich schaue mal, wie meine Kollegen auch in Fundamentalwissenschaften arbeiten. Man sagt ja zum Beispiel, Inder statt Kinder, Kinder statt Inder. Ja. Ich muss nur sagen, das Problem, dass die Inder so gute Programmisten sind, ich hatte so Bekannte, die gute Programmisten waren, ich weiß, was das bedeutet. Ja. Weil sie einfach in Elend leben und haben nichts anderes zu tun als programmieren. Ja. Und das nicht, weil sie viel Kinder haben oder wenig Kinder haben, weil sie keine andere Chance zu leben haben, als das zu sitzen. Das ist der einzige Raum mit, in Indien, glaube ich, mit Air Condition, wo man programmieren kann. So stirbt man einfach hier auf der Straße, ist zu viel Hitze. Und so sitzen sie da den ganzen Tag und programmieren. Und das kann man von uns nicht, ich meine, von diesen Kindern nicht erwarten, dass sie das tun. Ja. Das ist unmöglich. Es gibt einfach, der Druck ist einfach nicht so groß. Ja? Und zwar in allen Bereichen. Ich glaube nicht, dass es nur in diesem Bereich ist. In allen Bereichen. Der Druck hat nachgelassen. Es werden Leistungen nachgelassen. Das gefällt mir, das ist okay. Ich meine, ich will mich auch nicht so übermäßig bemühen. Ja, klar. Aber ich sehe nur ganz klar, was daraus kommt. Ja, was wird.
Aber was mich mal interessieren wird, wie siehst du das denn für dich selber? Also wie funktionierst du? Also funktionierst du, wenn praktisch alles easy Business ist, oder funktionierst du, wenn du Druck hast? Also dass du dich irgendwie, was weiß ich, um eine Arbeit kümmerst oder dass du eine Arbeit weitertreibst oder sowas. Also funktioniert das, wenn du praktisch Druck bekommst von außen oder dir deinen eigenen Druck erzeugst, oder existiert es, wenn irgendwie alles ziemlich locker ist und so? Würde mich mal interessieren.
Ich verstehe es halt im Zusammenhang nicht so, aber ich kann es dir gerne sagen. So ein Mitteldruck.
Was? Ein Mitteldruck? Ein Mitteldruck.
Nicht so viel und nicht so wenig.
Also ich glaube nur an die äußere Repression und der äußere Druck. Ich denke, dass der Mensch ist grundsätzlich faul, und wenn er wirklich sich frei fühlt, dann legt er sich ins Gras, ja, und trinkt ein bisschen Bier und so und fühlt sich gut. Ja. Ich glaube nicht, dass die Freiheit zur Arbeit führt. Also, ja, ich glaube es nicht wirklich. Ich denke, das ist eine ideologische Verirrung des Westens. Ich denke, dass der Mensch arbeitet, nur wenn dazu gezwungen wird, und zwar durch sehr, sehr komplizierte gesellschaftliche Zusammenhänge. Nicht unbedingt sozusagen so, ja, das ist klar. Sondern durch eine komplizierte Kombination zwischen Ehrgeiz und existenzieller Bedrohung. Ja, sagen wir so. Das wird internalisiert, ja, das wird internalisiert. Aber das muss extern auch eigentlich sein. Ja. Ich habe das gespürt zum Beispiel, wenn man, Amerika ist auch so ein liberales Land, ja, sicherlich, und da tut man auch grundsätzlich nichts. Ja. Aber trotzdem mehr, oder zumindest tut so, als ob, ja, sagen wir so, tut tut so, als ob man etwas tut, mehr als in Deutschland. Ja. Und man fragt sich, warum. Und ich habe das sehr, sehr gespürt, als ich in Amerika als Lehrer war, ja, dass die Studenten da, sie waren alle auf